Ja ću ovako bez najave jednu svoju pjesmu. Gdje su sada oni ljudi iz dobrih vremena? Gdje su sada kad su loša, što ih više nema? Stare pobre i ashabi, što su zbog nas bitke bili, pitaju me šadrvani, što ste ih zaboravili? Dobri ljudi, dobra vremena, da li će ikad više da se vrate? Nema ljudi, samo uspomena, na vremena davna da se pamte. Dobri ljudi za dobra vremena, zla vremena čekaju na ljude. Zla vremena ko će da ih mijenja, koji ljudi kad dobra ne bude? Ko molitva sa usana, otišli su svi arani, utihnuo glas ezana, al žubore šadrvani. Stare pobre i ashabi, što su zbog nas bitke bili, pitaju me šadrvani, što ste i zaboravili? Dobri ljudi, dobra vremena, da li će ikad više da se vrate? Nema ljudi, samo uspomena, na vremena dana da se pamte. Dobri ljudi za dobra vremena, zla vremena čekaju na ljude. Zla vremena ko će da ih mijenja, koji ljudi kad dobra ne bude? Kad dobra ne bude? Hvala. I još jednu svoju pjesmu koju nisam dosalio. Pita sunce mlado moče, žarko sunce, gdje si vazdan bilo? Gdje si bilo, što si zakasnilo? Jesi li pilo rose s moje Bosne, rose rane, kad zora osvane, magle plave, polegle kraj Save? Jesam pio, jesam bolan bio, s one strane gdje su bašte rane, sa zumbula bosanski cura, jutrom rose danju hladne vode, zrela stara hađina bunara. Zrela stara hađina bunara. Di se suza s djevojački bluza, strepavica i rumena lica? Jesam pio, nisam nikog pito, što sam pio, više žedan bio. Ne primijeti da sam zakasnio, ne primijeti da me mjesec stigo. Jesam pio, nisam nikog pito, više pio, više žedan bio. Više pio, više žedan bio. Ha, ha. Što sam pio, ne bi zakasnio. Slušao sam dole niz mahalu. Glasa fina, mlada mu je zina. Rodila ga majka za ezana. I sutra ću, ako Bog da dana. I sutra ću, ako Bog da dana. Biser suza, djevojački bluza, strepavica i rumena lica. Jesam pio, nisam nikog pito, što sam pio, više žedan bio. Ne primijeti da sam zakasnio, ne primijeti da me mjesec stigo. Jesam pio, nisam nikog pito, više pio, više žedan bio. Više pio, više žedan bio. Ha, ha, ha.
Hvala.
Bedanke mich jetzt mal sofort an Arsim Umanovic, ein guter Bekannter von uns, und ich weiß nicht, ob alle das verstanden haben, was er gesungen hat, aber ich könnte ihm den ganzen Abend, glaube ich, noch endlich zuhören. Ich begrüße euch in diesem Sinne im Namen unseres Zentrums für zeitgemäße Initiativen. Wir haben heute Abend einen besonderen Gast bei uns, die Frau Renate Metzger. Und auch das Thema, das wir heute Abend haben, ist ein besonderes, und da wird es mir persönlich auch immer wieder schwer, über das zu sprechen. Ich komme selbst aus Bosnien, bin relativ lange schon in Österreich. Mein Name ist Sihad Mandaro und bin im Präsidium des ZZD auch dabei. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Srebrenica, wenn ich den Namen Srebrenica schon höre, da sammelt sich in mir so viel Wut und Trauer, Ungerechtigkeit und so weiter. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer wieder glücklich, dass wir solche Menschen um uns haben, so wie die Renate, die einfach nicht die Augen schließen wollten, nicht nur die Augen nicht schließen wollten vor den Müttern des Srebrenica, vor den Frauen, vor den Opfern, sondern sie hat auch ihr Herz geöffnet, im wahrsten Sinne ihr Herz geöffnet, und ist zu den Menschen nach Srebrenica gegangen. Sie hat vor 2 Jahren haben wir auch einen Dokumentarfilm in ihrer Regie und Aufarbeitung sehen können, Srebrenica 360 Grad. Ich weiß nicht, ob wir heute vielleicht auch dieses...
Kanada, sind ich gekommen.
Da, ja, das war, sagen wir, der erste Teil dieser Geschichte, die sie sich angenommen hat. Und ich werde im Nachhinein ihr das Wort übergeben. Ich möchte trotzdem die Möglichkeit nutzen und Ihnen noch ein paar andere Sachen sagen über Srebrenica. Wie gesagt, es schmerzt jedes Mal, wenn man den Namen schon hört. Aber nichtsdestotrotz, diese Wiederholung ist auch ein Teil für Aufarbeitung, für Frieden, für Hoffnung, für eine Zukunft miteinander. Und wenn man sich selbst einmal fragt, also das sind Situationen manchmal im Leben, und wenn man im Fernsehen auch sieht, was jetzt im Gazastreifen passiert, mit den Palästinensern und so weiter, was das wohl bedeuten muss, einerseits vertrieben zu werden von seinem Zuhause, zu hungern, vergewaltigt werden als Frau, und dann verliert man auch noch eine Mutter, den Vater, die Tochter, den Sohn, den Bruder, die Nachbarn, die Verwandten, alles in einem. Ich glaube, so ein Schmerz oder so ein Leid, der so etwas mitmacht, ist mit keinem anderen Schmerz vergleichbar. Und es ist aber trotzdem passiert in Bosnien 1995. Es sind schon 17 Jahre vorbei. Ein langer, langer Schatten, so wie die Carla Ponte einmal gesagt hat, ein langer, langer Schatten ist noch aus dieser Zeit über uns. Das ist ein unvorstellbares Leid, eine geschützte Zone von der UN, eine Enklave, wo die Menschen aus den Regionen rundherum geflüchtet sind und Schutz suchten. Die Blauhelme dort waren der Dutch-Bataillon, oder wie man das sagt.
Dutch-Bataillon,
die Holländer. Leider, sie hatten die Möglichkeit, wenn ich mir heute auch noch Bilder ansehe aus dieser Zeit, wenn ich Geschichten lese und Bücher, sie hatten wirklich die Möglichkeit, Tausende von Menschen zu retten. Sie hätten vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, dieses Massaker an den Menschen in Srebrenica zu verhindern. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn sie dort in ihrer Garnison diese 30.000 oder 40.000 Menschen, die wirklich dort Schutz gesucht haben, zugesperrt hätten und gesagt hätten, nein, Serben und Chetniks, die Leute geben wir euch nicht frei. Aber das haben sie leider nicht getan. Menschen wurden, die hineingegangen sind, in diesen Schutz unter dem Blauhelm, wurden heraussortiert, Männer, Knaben, und die wurden gnadenlos in diesen Tagen des Juli 95 geopfert. Eins ist auch wichtig zumindest, dass ich sage, dass das nicht in Vergessenheit gerät, was dort passiert ist, dass auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag, der zumindest eine Geschichte über Bosnien und über das, was dort passiert ist, in wahrster Wahrheit schreibt und aufschreiben wird. Und ich hoffe, dass er seine Arbeit fortsetzen wird und nicht nur bis Ende nächstes Jahres, so wie man manchmal hört, das durchführen wird. Da haben sie im Jänner 2009 auch eine Resolution in der EU aufgrund dieser Tatsachen und Beweise von dem Internationalen Gerichtshof für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien eine Resolution eben beschlossen, dass der 11. Juli als Gedenktag an die Opfer angenommen wird, und das haben schon viele Staaten auch so angenommen. Und das ist auch gut. Es gibt in Bosnien auch einen Reis Ulema oder Großmufti von der islamischen Gemeinde, der immer wieder, wenn man Srebrenica hört und seine Gebete, die er an die Menschen richtet, in diesem Sinne, die gehen so tief ins Herz, und ich möchte nur einen Teil von diesem neuen Gebet, wie man das sagen sollte, eigentlich als einen Schlusssatz vorzulesen. O Gott, wenn wir gegen Menschen sündigen, Und dann gib uns die Kraft zur Entschuldigung. Und wenn die Menschen gegen uns sündigen, dann gib uns die Kraft zu verzeihen. O Gott, wenn wir dich vergessen, vergisst du uns nicht. Möge aus Trauer Hoffnung werden. Möge aus Rache Gerechtigkeit werden. Möge aus den Tränen der Mütter Gebete werden. Und dass Srebrenica nie mehr geschieht, niemanden und nirgendwo. Aber es ist wirklich für mich persönlich auch immer wieder schwierig, hier anzuknüpfen, weil mir das einfach tief in die Seele und in das Herz geht. Aber ich bin auf jeden Fall glücklich, dass Renate einer dieser Menschen ist unter uns, die einfach nicht wegschauen, sondern sie zeigen auf, sie berichten und sie gehen auch zu diesen Menschen dorthin, weil was hat man schon sonst noch, sagen wir, vom Leben, wenn man sich die Situation vorstellt, da hat sie das besser sicherlich mitfühlen können und mitempfinden können, was es heißt, ein Leben fortzusetzen in diesen Umgebungsbedingungen. Man muss sich ja vorstellen, dass Srebrenica auch heute verwaltet wird von Serben großteils, von Menschen, die gestern noch oder vor einigen Jahren dich vergewaltigt haben als Frau, und man muss trotzdem weiterleben. Das ist eine unfassbare Sache und ich bin nochmals dankbar und dir nochmals einen großen Dank.
Danke.
Nicht nur von unserem Verein, sondern auch im Namen dieser Mütter, dieser Opfer, dass du eben den Schritt getan hast und auch mit diesem Buch nochmals das weitermachst. Ich sage einfach viel Gesundheit für dich und möge Gott dich auf deinen Wegen begleiten und dass wir Srebrenica einfach nicht vergessen.
Danke. Ja, guten Abend. Mein Name ist... Was, ein Ohrring? Oh Gott. So, jetzt. Mein Name ist Renate Metzger-Breitenfellner. Ich komme aus Kirchdorf an der Krems und lebe seit mehr als 30 Jahren in der Schweiz als Journalistin. Vielleicht fragen Sie sich, wie eine Österreicherin dazukommt, nach Srebrenica zu gehen und über Srebrenica zu schreiben. Viele Menschen, die hier drinnen sitzen, wissen wahrscheinlich mehr über Srebrenica als ich. Aber ich habe 2003 in Sarajevo ganz zufällig auf einer Reise im Rahmen eines Treffens mit Vertreterinnen von Frauenorganisationen Frauen und Mütter aus Srebrenica kennengelernt. Zwei Frauen, die zu uns gesagt haben, 16 Schweizerinnen, die 10 Jahre lang Geld gespendet haben für verschiedene Projekte. Und dann ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt so, und ich sage euch jetzt was, ihr habt vor 8 Jahren zugeschaut, wie sie unsere Kinder geschlachtet haben und unsere Männer. Und jetzt kommt ihr hierher und wir sollen Danke sagen, vergesst es, wir sagen nicht Danke. Und ich war wirklich sehr beeindruckt von der Wut dieser Frauen, aber auch von ihrer Überzeugung, dass es sich lohnt, nach den Vermissten zu suchen, dass es sich lohnt, dafür zu sorgen, dass die Geschichte nicht vergessen wird und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass diejenigen, die zurückkehren, ein einigermaßen gutes Leben haben. Und Kada Hotic, so hieß diese Frau, hat damals gesagt, wisst ihr, das ist ja typisch, ihr seid nach Sarajevo gekommen. In Sarajevo sieht man überhaupt nichts mehr vom Krieg. Das hat nicht gestimmt, wir haben genug gesehen. Aber sie hat gesagt, geht nach Srebrenica, geht dorthin, schaut euch die Katastrophe an. Es ist grauenhaft und ihr werdet sehen. Es hat dann eine Pause gegeben und in dieser Pause bin ich mit der Übersetzerin zu Kada Hautic gegangen und habe zu ihr gesagt, ja, ich verstehe ihre Wut und es tut mir wahnsinnig leid und ich kann nichts dagegen tun, aber ich werde nach Srebrenica gehen, irgendwann in den nächsten Monaten und wir werden darüber berichten. In Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Und Kada Hautic hat ziemlich mitleidig gelächelt. Und dieses Lächeln hat mich wirklich verfolgt, 2-3 Monate lang, und ich habe mich auf der Suche gemacht nach einer Fotografin, die bereit ist, mit mir nach Srebrenica zu fahren. Das ist nicht so einfach, weil alle Leute, die ich gefragt habe, kommst du mit mir nach Srebrenica, die haben gesagt, du bist, glaube ich, wahnsinnig. Also dorthin gehe ich sicher nicht. Und irgendwann habe ich eine getroffen, Jutta Vogel, und wir haben gesagt, bevor wir dorthin gehen und den Menschen sagen, wir berichten darüber, suchen wir Zeitungen und Zeitschriften, die bereit sind, unsere Artikel zu publizieren. Gratis, egal, irgendwie. Wir wollten einfach die Spesen für die Reise reinbringen. Wir brauchten kein Honorar. Aber es war uns wichtig, dass wir nicht hinkommen mit Fotokamera und Schreibblock, Tonbandgerät und dann irgendwann sagen die Frauen, Entschuldigung, wo ist das erschienen oder was habt ihr gemacht? Und wir haben nichts gemacht, weil es niemanden interessiert hat. Wir haben das dann gemacht und wir haben uns vorgestellt, dass wir nach Srebrenica fahren und dort unsere Arbeit machen als Journalistin, als Fotografin und dann gehen wir zurück und damit, das war's. Wir waren 3 Wochen dort. Wir haben gesehen, dass die Wiederaufbauarbeit vor allem auf den Schultern der Frauen lastet, dass viele Männer tot sind, vermisst, weg. Und die Frauen haben dann gekämpft, waren bei den Kindern. Und wir haben gemerkt, dass das nicht geht. Wir können nicht einfach weggehen und sagen, das war's. Das geht nicht. Und wir haben beschlossen, dass wir ein Buch machen. Das ist dieses grüne Buch. Wir haben Das Leben kann nicht warten, junge Frauen aus Srebrenica. Wir haben 9 Frauen porträtiert, Geschichten von jungen Frauen beschrieben, die jung waren, als der Krieg war, die das überlebt haben, das Massaker von Srebrenica, die zum Teil auch gar nicht so viel mitbekommen haben. Und dieses Buch hat eine Kamerafrau gelesen und hat mich angerufen und hat gesagt, schau mal, ich möchte mehr darüber wissen. Erzähl mir, wir treffen uns, erzähl mir, und irgendwann haben wir beschlossen, dass wir den Film machen. Dann haben wir den Film gemacht, Srebrenica 360 Grad, und nach diesem Film war für uns eigentlich klar, dass es spannend wäre zu schauen, was hat sich denn jetzt verändert? Wie leben die Menschen, die im Film vielleicht ganz kurz zu Wort kommen oder ein bisschen länger? Wie leben die heute? Was erzählen die? Wie ist die Geschichte weitergeschrieben worden? Und was hat sich verbessert? Es hat sich nicht viel verbessert. Aber für uns war es wichtig, diese Geschichte aufzuzeigen, und so ist dieses Buch entstanden, Srebrenica und was kommt morgen. Und Srebrenica und was kommt morgen beinhaltet eine Art Reportage, Porträts von Menschen, die im Film vorkommen. Und als wir gearbeitet haben an diesem Buch und in Srebrenica waren, ist ein Mann zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du, ich kenne eine Frau, die hat ganz eine spannende Geschichte, willst du nicht mit der ein Interview machen? Da habe ich gesagt, ja, wie komme ich zu der und wie machen wir das? Und dann hat er gesagt, ja, wir können uns morgen treffen. Und dann bin ich mit ihm einen Kaffee trinken gegangen. In Bosnien trinkt man viel Kaffee, die Bosnier wissen das und die Bosnierinnen. Und plötzlich hat er gesagt, willst du meine Geschichte aufschreiben? Es ging nicht um diese Frau, es ging um seine Geschichte. Und das ist Hasan. Hasan Hasanovic, der den Weg nach Tuzla überlebt hat. Sein Zwillingsbruder und sein Vater sind auf diesem Weg verstorben, getötet worden. Und für mich war es sehr berührend, weil ich habe eine Zwillingsschwester. Und dass Hasan zu mir gekommen ist, der hat gesagt, weißt du, viele haben mich schon gefragt, erzähl deine Geschichte, ich habe sie niemandem erzählt. Aber dir erzähle ich sie. Und ich denke mir, vielleicht hat sie mir erzählt, weil ich eine Zwillingsschwester habe. Er hat es nicht gewusst. Aber vielleicht hat er es gespürt. Wir haben dieses Buch gemacht und wir haben Irene Meyer gebeten, das Vorwort zu dem Buch zu schreiben. Sie werden Irene Meyer nicht kennen, sie ist eine Schweizerin, eine Schweizer Journalistin, die aus dem Bosnienkrieg berichtet hat und für ihre Berichterstattung ausgezeichnet worden ist, weil sie das gemacht hat, was wenig Menschen machen. Sie hat die einfachen Leute befragt. Ihre Reportagen, an die kann ich mich erinnern, die waren so berührend, weil sie zu den Leuten gegangen ist. Sie hat nicht Politiker befragt, was sie meinen zur politischen Situation, sondern sie hat dorthin geschaut, wo die Menschen gelitten haben. Und sie ist ausgezeichnet worden. Und Irene Meyer wollten wir eigentlich schon für das erste Buch. Und sie hat gesagt, nein, sie macht das nicht, weil sie war damals im Gazastreifen. Israel-Palästina hat dort berichtet. Und hat gesagt, weißt du, ich bin so weit weg, ich will das nicht machen. Und wir haben uns überlegt, wen wir fragen können für das Buch. Und Irene Meyer hat im Mai einen Kommentar gemacht, als Ratko Mladic verhaftet worden ist. Und ich habe das gehört, ganz zufällig im Radio, und habe gedacht, so, und jetzt schreibe ich ihr ein E-Mail. Und habe geschrieben, liebe Irene, ich habe deinen Kommentar gehört und ich denke, jetzt bist du bereit, jetzt könntest du das Vorwort für unser nächstes Buch schreiben. Und nach 6 Monaten war sie dann bereit, das Vorwort zu schreiben. Und ich möchte Ihnen jetzt dieses Vorwort vorlesen, keine der Geschichten aus dem Buch, sondern das Vorwort, weil Irene Meyer in diesem Vorwort beschreibt, was ihr wichtig ist bei journalistischer Arbeit und worum es geht dabei. Und weil ich finde, sie beschreibt sehr viel von dem, was mir auch wichtig ist bei meiner Arbeit. Srebrenica und was kommt morgen? Es war unerträglich heiß. Eine Hitze, die sich tief ins Gedächtnis eingebrannt hat, die auch heute noch, Jahre später, wieder physisch spürbar wird, fast schmerzhaft. Dazu die Bilder von erschöpften Frauen, die aus Bussen und von Lastwagen torkeln, Kinder an der Hand, Kinder auf den Armen, nach Wasser rufend, nasse Gesichter. Schweißtropfen und Tränen rinnen über die Wangen. Erschöpfung mündet ins Chaos auf dem Flughafengelände von Tuzla. Die Frauen aus den bosnischen Dörfern tragen bunte Röcke, Pluderhosen, Kopftücher. Sie rennen, sie laufen, sie irren umher. Sie schleppen sich dahin, sie sinken zu Boden. Desorientiert, durstig, unter Schock, traumatisiert. Immer wieder durchdringende Klagelaute, Schreie aus dem Farbenmeer. Einer dieser Schreie endet nicht, bis heute, in meiner Erinnerung. Es war eine Mutter, die schrie. Wie von Sinnen, außer sich. In den Händen hielt sie ein großes Tuch. Damit hatte sie versucht, ihren 14-jährigen Sohn zu verstecken, neben sich im Bus. Doch die Soldaten zogen das Tuch weg, zerrten den Jungen aus den Armen der Mutter. Sie konnte ihn nicht schützen, nicht retten. Es brachte sie fast um den Verstand. Ein paar Stunden später, dort auf der Wiese in Tuzla. Normalerweise verändert sich die Erinnerung im Lauf der Jahre. Wie alte Fotografien vergilben oder Bilder durch Sonnen- und Tageslicht bleicher und farbloser werden. Srebrenica, dieser Albtraum, aber bleibt gestochen scharf, unberührt von allem, was nach ihm kam. Mitte Juli 1995, in jenen heißen Sommertagen in Bosnien, ahnten wir vom ersten Moment an, dass wir Zeugen eines Geschehens wurden, das unsere Vorstellung sprengte. Selbst nach 3 Jahren journalistischer Arbeit im Krieg, in dem wir vieles, zu vieles gesehen hatten. Aber wir wollten, wir konnten es nicht wirklich wahrhaben. Ich höre noch, wie ein erfahrener Kollege neben mir sagte, das kann alles nicht wahr sein. Diese Zeugnisse und Schilderungen sind übertrieben. Wir sind hier ja auf dem Balkan. Und neben uns stand er, dieser kleine Junge, wortlos, sprachlos, mit zerfetzten Hosen, zu großen Schuhen, kleinem Plastikrucksack. Er stand vor der Tafel, auf die die Hilfswerkmitarbeiter die Namen der in Tuzla Angekommenen geschrieben hatten. Er suchte den Namen seiner Mutter, und fand ihn nicht. Stockend, ich sehe noch immer seinen trockenen Mund und ich sehe noch immer seine Augen, schilderte er uns seine Flucht aus Srebrenica mit seinem Vater, den er unterwegs verloren hatte, und aus seinen Worten formte sich ein dunkler, immer größer werdender Schatten über uns. Der Junge, Hassan war sein Name, machte uns zu Zeugen des unfassbaren Grauens. Wir wehrten uns innerlich dagegen, überfordert und überwältigt. Der Kollege sprach aus, was wir alle denken wollten. Es kann nicht sein. Aber wir wussten, ich wusste, dass Hassan, dass die Frauen, dass die Männer, die aus Srebrenica und Potoczari nach Tuzla deportiert wurden oder durch die Wälder geflüchtet waren, nicht übertrieben hatten. Wir sahen es in ihren Gesichtern und in ihren Augen. Wohin wir auch unterdessen gezogen sind, wir Journalisten der Kriege im damaligen Jugoslawien, die Bilder ziehen mit uns. Nicht nur von Srebrenica. Aber Srebrenica bleibt als das traumatischste Erleben, das alle Grenzen sprengte. Noch heute kommen all die Fragen zurück. Was geschah in den Wochen und Tagen vor der Vertreibung und Ermordung hinter den Kulissen auf den politischen Bühnen in Bosnien, in Serbien, in New York, in Washington, in Brüssel und in anderen europäischen Hauptstädten? Welche Rolle spielte die UNO tatsächlich? Warum fanden sich am Ende die niederländischen Blauhelme allein General Ratko Mladic und seinen Truppen gegenüber als impotente und ohnmächtige Schutztruppe der muslimischen Einwohner und Flüchtlinge in Srebrenica? Die Vorwürfe westlicher Regierungen und die UNO seien Mitwisser gewesen, sind nie verstummt. Das Geschehen am Boden vor und während des serbischen Einmarsches in Srebrenica und der Ermordung von 8000 muslimischen Jugendlichen und Männern Mitte Juli 1995 fand nicht im Geheimen statt. Es gibt Abhörprotokolle. Es gibt Satellitenfotos. Und sind wir als Journalisten diesem größten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gerecht geworden in unserer Arbeit? 16 Jahre später und um viele Erfahrungen in Konflikt- und Kriegsgebieten reicher, denke ich, es war unmöglich. Wir können als Außenstehende, als Zeugen, als Beobachterinnen weder den Krieg noch die Vertreibung noch die Unterdrückung irgendwo auf der Welt adäquat beschreiben. Wir sehen die Konturen und geben die Umrisse wieder. Ahnungen, Annäherungen, Andeutungen. Was es heißt, vertrieben zu werden von seinem Land, aus seinem Haus, aus seinem Dorf, das weiß nur der Vertriebene selbst. Der Boden muss sich unter einer Mutter auftun, wenn ihr Sohn von ihr weggerissen und auf einen Lastwagen gestoßen wird, der mit den Männern an einen Ort fährt, wo sie ermordet werden. Diesen Abgrund kennt nur diese Frau. Wir kennen ihn nicht. Den Krieg aus der Abstraktheit herauszulösen, das ist das Mögliche. Der Mutter, der dieser Krieg den Sohn nimmt, die Stimme zu geben, das ist das Mögliche. Den Vertriebenen, den Flüchtlingen, Verwundeten und Toten Respekt und Achtung entgegenzubringen, das ist das Mögliche. Und Mitgefühl. In dieser Haltung gegen das große und größte Unrecht anzukämpfen, es zu benennen, das sind wir den Opfern schuldig. Und sie nicht zu vergessen. Denn die Zeit mindert diese Verantwortung nicht, im Gegenteil. Eine junge Freundin in Sarajevo, die den Krieg unter der Belagerung überlebt hat, sagte einmal, alle Überlebenden, unabhängig von ihrer konkreten individuellen Kriegserfahrung, haben etwas gemeinsam. Sie stehen vor der Herausforderung, in das normale Leben zurückzukehren, in das Leben nach dem Tod. Ja, wir waren tot. Wie tot. Als ich ein paar Jahre nach dem Verbrechen nach Srebrenica zurückkehrte, verstand ich, was sie meinte. Der ganze Ort roch nach Tod. Im wörtlichen und übertragenen Sinn hing sein Schatten über der Stadt und über dem Leben. Sogar das Atmen fiel schwer. Damals wagten sich erst ganz wenige vertriebene Einwohnerinnen und Einwohner wieder zurück. Ich erinnere mich, wie ich mich fragte, geht das? Werden sie es schaffen? Und nun, Jahre später, noch immer dieselbe Frage. Und was kommt morgen? Sich die Rückkehr zuzumuten nach all dem, muss ein ungeheurer Kraftakt sein. Dort das Leben fortzusetzen, wo alles an Verlust und Vernichtung erinnert. An die tiefsten Abgründe menschlichen Seins. Es ist wohl eine der stärksten Formen des Widerstands und des Entschlusses zu leben, leben zu wollen. Dort, wo die Heimat, die Erde Heimat war und bleibt. Die Rückkehr ins Leben geschieht meistens still und ohne weitere Aufmerksamkeit der Medien. Während wir Journalisten von einem Hotspot zum anderen rasen oder fliegen, müssen sich die Opfer der Kriege, der Kriegsverbrechen, des Völkermordes meistens alleine auf den Weg machen. Das mühsame, langwierige und unspektakuläre passt nicht ins aktuelle Format, ist keine Breaking News. Es passt auch nicht in die Agenten der Politiker. Die heutige Tragödie überdeckt die Katastrophe von gestern. Die Mütter von Srebrenica haben nur hin und wieder für ein paar kurze Augenblicke Gehör gefunden. Und nur zweimal schaffte es Srebrenica in den letzten Jahren in die ganz großen Schlagzeilen. Am 21. Juli 2008, als Radovan Karadzic verhaftet wurde, und am 26. Mai 2011, als Ratko Mladic festgenommen wurde. Momente, auf die die Opfer lange warten mussten. Diese beiden Hauptverantwortlichen für das Massaker von Srebrenica und andere Kriegsverbrechen in Bosnien vor dem Haager Kriegsverbrechertribunal zu wissen und sie dort zu sehen, ist wichtig für die Opfer und die Angehörigen der Toten. Der Krieg ist für sie nicht zu Ende, solange die Täter nicht zur Verantwortung gezogen werden. Unerträglich für sie, Bilder von Ratko Mladic in Freiheit zu sehen, wie er ein Fußballspiel besucht oder auf einer Hochzeit tanzt. Jener Mann, der die Selektion vornahm damals, die Frauen in die Busse nach Tuzla schickte und die Männer in den Tod. Es heißt, für die Überlebenden sei Gerechtigkeit der Boden, auf dem das Weiterleben erst möglich ist. Als Mladic verhaftet wurde, wäre der Sohn, der der Mutter im Bus aus den Armen gerissen worden ist, 30 Jahre alt gewesen. Und irgendwo lebt Hassan, der kleine Junge mit den zerfetzten Hosen, den zu großen Schuhen und dem Plastikrucksack. Der Junge, der seinen Vater auf der Flucht verloren und seine Mutter in Tuzla nicht gefunden hat. Der, mit dem ich auf immer Srebrenica verbinde und die Verantwortung, die wir seither tragen. Hassan, eine kleine Silhouette vor einer großen Tafel auf dem Flughafengelände in Tuzla.
Пару задний час, когда сам слушал вас, сад что-то съедет на что-то другое. Bajdan, šta se sprema, pogled bacan iz avliju, ali tamo nikog nema, pogled bacan iz avliju, ali tamo nikog nema.
daj nešto, nije bilo, sa stugom se majka pita. Niko vrata da otvori, majci bajram da čestita. Daj nešto, nije bilo, sa tugom se majka pita. Niko vrata da otvori, majci bajram da čestita. Nije tako davno bilo, kad smo skupa istarili. Allaha sa dragog moli, sačuvaj gdje god bili. Allaha sa dragog moli, sačuvaj gdje god bili. Ruke loni, ušu šeta, teška li si, tamna noći. Ako danas nisu mogli, al će sutra kući doći. Ruke loni, ušu šeta, teška li si, tamna noći. Ako danas nisu mogli, al će sutra kući doći. Al će sutra kući doći.
Inače sam rođen 11. jula.
Du hast es gesagt, Iren Meyer hat es geschrieben im Buch, nicht vergessen, es ist wichtig. Das hat uns bei unserer Arbeit motiviert, die Fotografinnen, die Kamerafrau, die Regisseurin, die mit mir war, nicht vergessen und sensibilisieren, berichten, was passiert ist, im Wissen darum, dass wir mit unserer Arbeit den Opfern, dem Schmerz der Opfer und der Tragödie von 1995 nicht gerecht werden können. Nicht vergessen, Verantwortung übernehmen und Mitgefühl empfinden. Mitgefühl, aber nicht Mitleid. Weil auch das den Opfern nicht gerecht wird, nicht den Frauen und Müttern, die ihre Kinder verloren haben, nicht den Rückkehrerinnen und Rückkehrern. Nicht vergessen, sondern uns engagieren und den Menschen in Srebrenica einen kleinen, winzigen Schimmer von Hoffnung bringen. Und deshalb haben wir die landwirtschaftliche Genossenschaft HANA gegründet, die dafür sorgen soll, dass Produkte aus Srebrenica nach Österreich, in die Schweiz und nach Deutschland kommen, die dafür sorgen soll, dass Frauen und Männer momentan noch wenig, aber vielleicht mal mehr Arbeit haben, einen Lohn bekommen und dadurch ein menschenwürdiges Leben haben. Die Arbeitslosigkeit beträgt immer noch fast 80% und die Leute haben kein Einkommen und wünschen sich nur eines, etwas machen zu können. Viele von ihnen. Und ein Stück Hoffnung bringen, indem wir dazu beitragen, dass wir Bücher zu den Menschen bringen und informieren und immer wieder erzählen, was passiert ist. Und nicht zulassen, dass das, was passiert ist, verschwiegen wird. Und Sie können jetzt beitragen, den Menschen von Srebrenica ein wenig Hoffnung zu bringen, indem Sie Marmeladen kaufen. Direkt aus Srebrenica und Honig. Bücher, wie Sie wollen. Wenn Sie Fragen haben, sind wir gerne da.
Ich möchte mich vor allem jetzt bei Renate bedanken, und möchte aber trotzdem von Asim. Es ist für uns natürlich, wir verstehen ja, was er singt. Viele von euch haben das nicht verstanden, aber das ist eine besondere Situation einer Mutter, die alles verloren hat. Einer Mutter, die normalerweise zum islamischen Ramadan und am Ende des Fastenbrechens zum Bayram, genau, Renate sagt es, Bayramfest nennt man das, das ist das Ende vom Ramadan, da gehen die Männer dann in die Moschee und beten in der Früh und die Mutter kocht zu Hause viele gute Sachen und Süßigkeiten und alles. Und genau Asim hat diese eine Mutter beschrieben, die nächtelang über ihre nachdenkt, die zum Bayramfest aus dem Fenster schaut und wartet, dass sie kommen. Und sie kommen eben nicht. Das ist schlimm. Aber vielleicht hat er außerdem noch, ich liebe seine Musik, und dann gehen wir weiter, ja, bitte.
Voljelo se dvoje mladi, šest mjeseci godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu amanama. Dušmani ne da doše, razbolje se lijepa Fatma, jedinica u majke, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola. Donese žute dunje carigradske, pa ga nema tri godine, aman, aman. Nit se javlja, niti dolazi, dođe dragi sa dunjama, nađe Fatmu na nosilima, dvjesta dajem, spustite je, trista dajem, otkrijte je, da još jednom Fatmu ljubim ja. Dvjesta dajem, spustite je, trista dajem, otkriće je, da još jednom Fatmu ljubim ja.
Hvala.
Danke an Asim nochmals. Danke an dich, Renate. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch Fragen. Wir können und sollen, glaube ich, auch diskutieren und wir sollen auch viel Marmelade essen, habe ich mitbekommen. Ich werde mir auf jeden Fall von diesen vielen schönen Sorten Muster mitnehmen und ich finde die Idee einfach wahnsinnig toll, wenn ich an die Menschen jetzt dort denke, die sowieso alles verloren haben im Krieg und sie versuchen wieder ein bisschen in die Normalität zurückzukehren, egal wie schrecklich auch die Umgebungsbedingungen momentan dort sind. Und das finde ich so bewundernswert, dass man diese Idee auch geschaffen hat, weil man hat wieder Selbstwertgefühl. Die Menschen finden wieder einen Weg sozusagen, dass sie in ein normales Leben zurückkehren. Viele werden das nie schaffen. Viele werden auch nie vergessen, was passiert ist. Und viele werden auch nie verzeihen können. Obwohl man sagt, man sollte verzeihen, vergessen, nein, aber ich kann mich nicht in diese Position dieser Frauen, dieser Mütter, dieser Familien setzen. Aber ich finde die Idee bewundernswert und es ist vielleicht ein Weg, ein Stück Selbstwertgefühl und Zukunft für die Menschen dort.
Ja, nein, oder? Ja, nein. Verständlich, die Mail ist so gut gehört. Ja, das ist immer erst einmal, muss ich sagen, ich bin vor einigen Freunden selber in Bosnien und ich habe schon einige Male deine Chancen gewesen, überhaupt in der Kreide, in der Westbosnien. Und ich habe mir selber gefragt, wie kann man helfen? Das ist schon vor einigen Jahren, geht das jetzt schon dahin. Man sucht dann, was kann man tun? Ne? Und darum ist das so bewundernswert für mich, weil das ist nämlich Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich habe immer wieder gesagt, wenn man hilft, man unten, man hilft, sage ich so, 10 Familien. Und einige Freunde, die was gespendet haben, und wir haben so abgetroffen oder wir haben unten gekauft, das ist ja nur ist eigentlich, und haben das dann die Warmer weitergegeben. Ja? Und das war eigentlich, ja, du gibst 10 was, aber es sind 500 daneben nichts gekriegt. Ja? Das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich, ich habe mich gefragt, für was tue ich das? Das sind ja nicht der Kleine. Und dann haben wir sich eigentlich darauf einmal, muss ich auch sagen, von Bauern helfen, Bauern, das habe ich dann einmal gelesen, Hilfe zur Selbsthilfe einmal versucht, irgendwas so zu entwickeln mit den Hühnern. Das hat auch eigentlich in Nordwestbosnien genauso funktioniert.
Was mit den Hühnern?
Mit den Küken, das Projekt. Da hat man.
Aber die heißt natürlich.
Naja, die haben so auf die Art Küken gekauft. Das erste Mal, glaube ich, ist das so, die ersten Küken sind gespendet worden mit Kraftfutter, mit Stall dazu, mit der Wärmelampe und. Und dann haben sie selber eben produziert und immer wieder Nachwuchs erzeugt. Und so haben sie gerade das Einkommen. Und die haben sehr viele Flüchtlinge hier und so, aber das kann nicht gut gehen, das sind die Kobalte.
Das Leben kann nicht sein.
Richtig, das Leben kann nicht sein. Das hat mich jetzt fasziniert, weil es wirklich. Vom Journalismus her mal gut, weil es wirklich auf die Leute zugeht und nicht nur wirklich, sage ich jetzt ganz Großköpfe unterwegs werden und die Schicksale der Leute aufzeigen können und was die eigentlich, was sie wirklich gemacht haben. Und die haben ja keine Chance, dass sie eigentlich was aufbauen können. Und so ist es wichtig, dass man eben mit dieser Kooperative, mit dieser Genossenschaft, finde ich, das ist eine ganz gescheite Sache. Ja. Und sowas bin ich gerne bereit zu unterstützen, das gefällt mir sehr gut.
Kann ich Ihren Namen
und Ihre Adresse haben? Ich habe mich sehr belesen drüber. Ich habe es auch selber erinnert und was mich auch fasziniert hat, ist, beim Hasan Hasanovic war das der Ort auf der Erde, was gar nicht was auf der UNO.
Nein,
das ist diese Schule gewesen. Und von außen bin ich eingegangen, ich meine, ich bin ein grundsätzlicher starker Typ und nicht sehr ängstlich. Aber ich da reingegangen bin, das ist mir kalt worden. Ich habe nicht, das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Und da kann ich nachvollziehen, du spürst den Dunkel, das ist wirklich wahr. Das gibt es normal nicht, wo man denkt, das war echt extrem. So ist es.
In der Schweiz gibt es einen Ausdruck, der heißt es Dösele.
Ja.
Dösele. Und das ist genau das, was uns.
Ja.
Was uns passiert ist, wenn wir das erste Mal, und darum finde ich auch den Text von der Irene Meyer so Darum hat er mich wahnsinnig berührt, weil es war überhaupt nicht abgesprochen, was sie schreibt. Und mir hat es so berührt, weil sie genau das wiedergibt, was wir empfunden haben, wie man auf Treppenhinter reinkommen kann. Es liegt was über der Stoff, das kann man so wie mit einem Leichentuch beschreiben, oder? Ich weiß auch nicht, es ist völlig seltsam. Natürlich riecht man im Tod nicht, aber man hat es Gefühl, man riechen. Und das ist wirklich unglaublich. Ich habe sowas noch nie, ich habe auch sowas noch nie erlebt, wir sind reingefahren und es hat uns alle Haare aufgeschlagen. Und das ist wirklich ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben, aber wenn man das erlebt, dann vergisst man es nicht mehr. Man vergisst es nicht mehr. Und ich habe in all den Jahren sehr viel Geschichten gehört. Und je länger ich unten bin, umso intensiver werden die Geschichten und umso grausiger. Und wenn mir wer sagt, das stimmt nicht und das ist übertrieben, was die Leute erzählen, dann muss ich einer sagen, sowas kann man überhaupt nicht erfinden. Das hat man in keinem Film gesehen und überhaupt nicht, das kann man nicht, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, man kann sich sowas auch nicht ausdenken. Das war völlig kaum.
Ich muss einfach auch deswegen vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil mein Vater auch selber flüchten müssen. Mein Vater ist geboren in Kroatien, früher in der Gegend, wo Russik. Die haben flüchten müssen im Zweiten Weltkrieg und die haben nach Österreich. Und darum war ich, was der Söder das kostet. Geht nicht.
Genau. Geht nicht. Und so zur Initiative zu Hanna. Für mich ist immer wichtig, ich glaube, die Rückkehr der Flüchtlinge, die ist ziemlich ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass nur wahnsinnig viele Leute zurückkehren werden. Die jetzt in Österreich leben, die sind integriert, die haben sich ja ein anderes Leben aufgebaut. Und ich habe sehr viele Menschen getroffen in Deutschland, in der Schweiz, die sagen, wir können uns das nicht antun. Und das ist das, was die Irene Meyer schreibt, sich die Rückkehr zuzumuten. Es gibt auch Leute, die das nicht können. Die würden vielleicht gern haben gehen, aber es geht nicht. Und ich glaube aber, dass jetzt die Menschen, wenn man ihnen die Würde zurückgeben will und wenn man dafür sorgen will, dass sie arbeiten, dann müssen sie arbeiten, sie müssen einen realen Lohn dafür kriegen. Und sie müssen sich nicht hinstellen müssen und die Hand aufhalten. Und darum bin ich immer sehr dafür, wenn man helfen will, dass man nicht einen Lastwagen mit Gummistiefeln runterschickt zum Beispiel, sondern dass man sagt, okay, wenn wir schon sehen, die Leute brauchen Gummistiefel, dann fahren wir runter und kaufen unten 10.000 Gummistiefel. Weil dann verdient wenigstens irgendwer unten und dann gibt man die Gummistiefel aber die Leute, die sich wirklich nicht kaufen können. Und unser Ansatz ist wirklich der, dass die Leute, die arbeiten wollen und die sich engagieren wollen in der Kooperative, die kriegen eine Chance. Wir lassen uns weder übers Ohr hauen, noch lassen wir uns irgendwie von einem korrupten Politiker irgendwas sagen und wir lassen uns auch nicht von irgendwelchen Leuten diktieren, was wir zu machen haben.
Okay, ich werde meinen bescheidenen Raum beitragen.
Das war's. Dann noch die Visitenkarten austauschen.
Ich schreibe es auf den
Gut. Gibt es sonst noch Fragen?
Ja, noch eine Frage. Inwieweit ist denn das ganze Massaker jetzt aufgearbeitet? Ist es gelungen, die meisten Menschen überhaupt zu identifizieren?
Ist da Rechtssicherheit gegeben inzwischen, dass man zumindest weiß, wer sind die Toten, sind sie gefunden, hat man sie zumindest zum großen Teil entsprechend dann auch bestatten können, das waren ja Massengräber, wie ist da kann man einen Stand angeben. Wir haben damals in der Menschenrechtsarbeit von Amnesty International natürlich auch die Aufklärung gefordert. Dann ist es aber eigenartig still geworden eine Zeit lang und es wurde nichts mehr berichtet.
Also ich fange mal an, wenn man hier ergänzen was machen oder berichtigen muss. Es ist, die Arbeit ist nicht ausgeschlossen. So viel ich weiß, liegen in den Kühlhallen von Tuzla immer noch an die 2.000, 3.000 Leichen, Säcke, Leichen, Teile, die da draußen beerdigt werden. Also es ist weder die Identifizierung abgeschlossen, noch ist die Auslegung der Massengräber abgeschlossen, wo wir Primäre, Sekundäre und Tertiäre gibt. Und es macht die Identifizierung so wahnsinnig schwierig, weil die einzelnen Knochen, es sind ja keine Skelette in den Massen selber, sondern es sind einzelne Knochen, die genau beschriftet werden müssen, wo genau beschrieben werden muss, wann ist dieser Knochen wo geborgen worden. Und es ist unglaublich aufwendig, sehr langwierig, sehr zeitintensiv und sehr geldintensiv. Und es wird nur lang dauern, bis es abgeschlossen ist. Es wäre immer am 11. Juli, das wissen die eh, diejenigen Opfer beerdigt, die im Laufe des letzten Jahres identifiziert worden sind, mittels DNA-Analyse, die meisten. Und ich denke, es wird eine Zeit lang dauern. Ich habe 2004, damals war der Gordon Bacon, ein Amerikaner, hat die Kommission zur Identifikation der vermissten Personen geleitet und der hat gesagt, diese Arbeit werden wir nicht aufhören, bis die letzte Person identifiziert ist. Die Amerikaner zahlen sehr viel an diese Arbeit. Die müssen immer ein schlechtes Wissen haben. Und so hier jetzt mal so sehr locker. Und es sollen auch noch andere. Aber ich glaube, für die Frauen von Sessanista Müster, die Rückkehrerinnen, ist es wichtig, die Orte wirklich zu Ende geführt wird. Dass sie einen Ort haben, wo sie Trauern kennen und dass sie wissen, wirklich wissen, dass ihre Kinder und ihre Männer umkommen sind. Weil es geistern immer wieder so Geschichten rum, die sind in Serbien irgendwo in Lagern oder in Löchern, wo sie zudeckt und verscharrt und ich weiß auch nicht, also wirklich ganz grausige Geschichten. Und wenn sie wissen, unsere Kinder sind tot, dann ist das keine Erleichterung, aber es ist zumindest eine Gewissheit. Es ist schrecklich, es zu wissen, aber zumindest kann sie dann die Gewissheit und einen Ort, wo sie trauen können.
Ich möchte vielleicht ergänzen zu dem Pastor Mohanovic, den du erwähnt hast. Ja, er hat das Glück gehabt, dass er in diesem Lutschbataillon als Übersetzer tätig war. Und so viel ich weiß auch, er hat sich in Sarajevo und Srebrenica. Er hat ein Buch verfasst unter der Flagge der UN. Es ist ein sehr gutes Buch. Aber persönlich bei ihm geht es auch um dieses Schicksal, was ich zuerst erwähnt habe, wo diese jungen Burschen und Väter aus dieser geschützten Garnison von den Blauhelmen herausgenommen haben. Das gleiche ist zu dieser Zeit auch mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder passiert. Und seine Mutter, ja, wo er hier war, 2009, glaube ich, haben wir hier dieses Buch präsentiert. Er hat persönlich, glaube ich, gesagt, nehmt mich, lasst den jungen Bruder sozusagen hier. Und der junge Bruder hat ihm gesagt, mach dir keine Angst, du bist mein großer Bruder, weil ich passe schon auf Papa auf. Und ich glaube 2010 oder war jetzt ja, ich glaube, er hat auch jetzt die Gewissheit, sind auch begraben worden, jetzt diese Überreste von.
Der Hassan schreibt am nächsten Buch. Unter der Flagge der UN ist so ein Buch, das die Fakten aufzählt und zum Teil sehr technisch ist. Und er schreibt jetzt an einem Buch über seine persönliche Geschichte. Das ist sicher sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt sicher, weißt du, wann es rauskommt? Es ist fertig. Also er hat gesagt, im Oktober sucht einen Verleger, gell? Da sucht jetzt den Verleger, aber er kriegt sicher.
Und ich glaube, in Deutschsprache, wer weiß, das ist
Englisch.
Englisch. Englisch, ja, aber wie man noch schauen kann. Es gibt auch in Bosnien einen Historiker, den Dr. Smilcekic. Er hat in einer großen Dokumentation über die Aggression, so hat er es genannt, Aggression nach Bosnien-Herzegowina geschrieben. Das ist wirklich so ein dickes, ein Zweiteiler. Ist ein Historiker, ein trockener Historiker und hat nur Fakten. Und das war auch eine Historikerkommission. Er hat fast, glaube ich, 15 oder 17 Jahre haben sie daran gearbeitet. Er war in Banja Luka sogar selbst viele Jahre. der Kollegen Serben, die auch mit ihm das gearbeitet haben. Und in diesem Buch werden speziell für Srebrenica 27.500 Namen erwähnt, die notwendig waren, als Logistik, dieses Massaker in diesen wenigen Tagen zu vollziehen.
Das ist wirklich,
und die sind namentlich erwähnt, man weiß das, es steht geschrieben und so weiter, aber zumindest wenn hier eine Gerechtigkeit käme, und ich beziehe mich hier nochmal auf dieses Lied von ihm, von dieser Mutter, die zum Bayern aus dem Fenster schaut, wann wir den Sohn oder Mann kommen. Was bleibt in einem Menschen, der das alles verloren hat? Das Leben bleibt stehen, kommt mir vor. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe in dieser Konstellation, sage ich nämlich so etwas persönlich erlebt. Aber was, man wünscht sich sicherlich Gerechtigkeit. Der oberste Level sicherlich irgendwann mal sind wir alle drüben und es wird irgendwann mal für alle aus Muslimen sein, Christen oder wer auch immer, der jüngste Tag und die Juden, ja. Aber eine Genugtuung hier, und das ist natürlich, oder wie du erwähnt hast, diese Sachen, das ist auch in der Welt, sie wollen keinen, wie sagt man, keinen. Das wurde nicht
Albumsalbum.
Da geht es nicht um den Stolz, sondern einfach um das Selbstwertgefühl. Man ist ja schon in dieser Scheißlage, Entschuldigung, bei dem Ausbruch, in diesem unermesslichen Leid und Schmerz. Und dann will man noch ein bisschen das Letzte an Würde sozusagen in sich behalten und sagen, nein, da geht über. Da geht es nicht um das, sondern sie machen alles, egal was, aber dann habe ich wieder ein Selbstwertgefühl. Ich denke, diese Aktivitäten.
Ich glaube, der Stolz ist für viele Menschen das Einzige, was ihnen geblieben ist. Und den dürfen wir ihnen nicht annehmen.
Ja, genau, den Stolz.
Den dürfen wir ihnen nicht nehmen, indem wir Almosen nicht mehr. Das geht nicht.
Warum auch ich persönlich Hanna Srebrenica wirklich als eine gute Idee finde. Ich persönlich beschäftige mich auch schon seit vielen Jahren über den Völkermord, das heißt zum Thema Völkermord an den Bosniaken, auch speziell Srebrenica, und wir haben aber auch Krajina und Trnopolje, diese Konzentrationslager, Omarska, Manjača und so weiter, auch thematisiert. Und ich habe aber eines Tages, es ist ein langer Weg und es sind viele, man braucht viele Schritte, das heißt, das ist einer davon, und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass es solche Menschen wie Vinante gibt, die irgendwie, ich glaube, sie selber weiß auch nicht, warum sie irgendwie damit beauftragt wurde, und Anführungszeichen, das heißt, beauftragt jetzt von irgendwem, irgendwann. Oder dazu ausgewählt wurde, ja. Das heißt, es zu machen. Ich habe aber eines Tages zum Beispiel, ja, als ich mir selber Gedanken gemacht habe, was kann man machen, was kann man noch mehr machen, um diesen Menschen zu helfen. Das heißt, es geht nicht nur um diese Menschen, es geht überhaupt um das Zusammenleben, es geht um die Zukunft, es geht um irgendwelche zukünftige Perspektiven, es geht darum, dass ich nicht will, vielleicht bleibe ich in Österreich, vielleicht in ein paar Jahren lebe ich wieder in Bosnien mit meinen Kindern. Ich habe 4 kleine Kinder. Ich möchte nicht, dass meine Kinder morgen, übermorgen, irgendwann in 10 Jahren wieder den Krieg machen müssen. Ich möchte nicht, dass sie auch so enden wie diese Kinder. Ich möchte nicht, auch nicht, dass sie andere Menschen umbringen. Das heißt, und deswegen müssen wir es ansprechen, wir müssen es thematisieren, wir müssen irgendwie diese Probleme, die es immer noch gibt, weil die politische Lage in Bosnien ist genauso wie 1992, heute noch. Das ist nach 20 Jahren, das heißt EU, internationale Gemeinschaft haben einfach versagt. Und sie bemühen sich überhaupt nicht um eine Lösung, das ist das Problem. Ja. Weil diese Spannung, weil ich bin sehr oft in Bosnien, ich habe teilweise auch in Bosnien studiert, diese Spannung verspürt man immer noch in Bosnien. Das heißt, die Aufteilung ist jetzt noch da zusätzlich. Ja, das heißt, diese ethnische teilweise Aufteilung ist noch präsenter. Und ja, wie gesagt, das heißt, weil man sich nicht um Aufklärung bemüht, beziehungsweise weil man diese Unterstützung nicht bekommt, verschweigt man immer noch vieles, beziehungsweise man leugnet auch den Völkermord. Ja, das heißt, diese Ultranationalisten, ja, die eigentlich auch für den Völkermord direkt oder indirekt verantwortlich sind, leugnen immer noch den Völkermord. Und wie die Professorin Janja Birch Neumann aus Serbien, die wir auch im Juni dieses Jahres auch nach Linz eingeladen haben, hier an der JKU einen Vortrag gehalten hat, gesagt hat, eigentlich die Leugnung des Völkermords ist der letzte Schritt des Völkermords. Ja, das heißt, es gibt 8 Schritte und das ist der letzte. Und das erleben wir jetzt in Srebrenica. Zum Beispiel Milorad Dodik, der Präsident des bosnischen Entitäts Republika Srpska, kommt vor einem Jahr nach Srebrenica, in diese Stadt, in diesem Kulturhaus und sagt vor einer Gruppe, das heißt eine Masse, hier ist kein Völkermord passiert. Und alle bejubeln diesen Mann. Ja, hier ist kein Genozid passiert, ja. Das heißt, aber wie auch immer, ich habe mir Gedanken damals gemacht, ich habe Frau Hatija Mehmedovic angerufen, weil diese Frauen sind auch unsere Mütter. Ich benenne sie, oder beziehungsweise wenn ich mit diesen Frauen spreche, ich nenne jede von diesen Frauen mit Mama. Das heißt, sie sind unsere Mütter sozusagen. Ich habe sie gefragt und ich habe sie angerufen und ich habe gesagt, Mama, Mutter, was soll man machen? Das heißt, ich mache mir Gedanken, was können wir noch für euch machen? Weil diese Frau hat eine besondere Geschichte. Renate kennt sie persönlich. Sie hat 2 Söhne verloren, den Mann verloren, ich glaube über 30 sogar Familienmitglieder, alle männlichen 26 Familienmitglieder, das heißt, verloren, wie gesagt, darunter 2 Söhne und den Ehemann. Ich habe sie angerufen, ich habe sie gefragt, was können wir noch für euch tun? Und sie hat gesagt, man soll in die Wirtschaft investieren, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, wir, die Alten, die zurückgekehrt sind, wir werden sowieso demnächst sterben, hat sie gesagt. Und die Jungen, es gibt noch ein paar Jungen, auch dort in Srebrenica, sie können nur bleiben und überleben, wenn man in die Wirtschaft investiert, wenn man die Arbeitsplätze schafft. Weil wenn sie dann weggehen und wir sterben, dann ist der Völkermord vollendet. Dann sind wir aus diesem Gebiet oder werden wir aus diesem Gebiet für immer verschwinden. Und deswegen finde ich Hanna Srebrenica auch eine tolle Idee und ja, wie gesagt, bin ich froh, dass Renate auch dabei ist. Und ich möchte dich auch dann fragen, vielleicht kannst du auch ein bisschen dazu erklären, was glaubst du, warum du dazu ausgewählt wurdest?
Du weißt, das ist eine sehr intime Frage.
Deswegen frage ich.
Der Dame kennt mich schon lange und der war an vielen Veranstaltungen dabei und hat die Geschichte schon 10-mal gehört, aber er will sie offensichtlich wieder hören. Ich habe mich schon als Jugendliche wirklich immer gefragt, als ich die Geschichten gehört habe aus dem Zweiten Weltkrieg, warum haben meine Eltern weggeschaut? Warum haben die Leute um mich herum weggeschaut? Und warum haben die jahrelang immer noch geleugnet, dass es den Holocaust gegeben hat. Warum? Und als ich nach Srebrenica gekommen bin und gesehen habe, was dort passiert ist, war das wie ein Déjà-vu. Ich bin erinnert worden an diese Frage und auch an diese Verantwortung, an die ich meine Eltern immer wieder erinnert habe. Und ich habe mir geschworen, ich schaue nicht weg. Ich habe mir wirklich geschworen, da schaue ich jetzt genau hin. Und wenn mich die Leute... Es gibt viele Menschen, die mich immer wieder fragen, wie lange willst du denn das noch machen? Das ist ja ein bisschen verrückt, was du tust. Und ich sage immer, ich mache das so lange, solange die Menschen Freude haben, wenn ich dorthin komme und solange sie das Gefühl haben, es ist wichtig, was ich mache. Und das interessiert mich überhaupt nicht, ob das irgendjemandem in der Schweiz und in Österreich gefällt oder nicht. Das interessiert mich absolut nicht.
Wie viel
Johannes und jetzt hoffen wir
da. Ja, um Gottes Willen. Nein, das ist hier. Ihr selber. Wir haben, also entstanden ist die Idee, 2009 haben wir eine Reise gemacht mit Frauen aus, vier Frauen aus der Schweiz und meine Schwester aus dem Burgenland, meine Zwillingsschwester. Und wir haben eine Reise gemacht durch Bosnien, waren in Mostar, Gorazde, Srebrenica, Sarajevo. Und Tuzla und Bihać und haben viele Projekte besucht, haben mit Frauen geredet, mit Projektleiterinnen und sie alle haben die Situation erzählt. Und den letzten Tag wollten wir in, jetzt ist mir der Name entfallen, das ist typisch, in Blitlice, ja. In Blitlice verbringen, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich so viel Elend gesehen und so viel schiere Sachen, jetzt fahren wir dort in Große Wiener zu Filme gedreht haben und erholen uns am Tag. Und das durfte nicht sein, weil es war an diesem letzten Tag so dermaßen grauenhaftes Wetter. Es hat geschneit in Blitlice, es war Anfang Oktober, es hat geschneit in Blitlice und wir haben dann beschlossen, dass wir in Bihać bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir in Bihać wenigstens einen Rundgang und gehen da ein bisschen spazieren. Und dann hat es so zum Stürmen angefangen, dass man unbedingt, das haben die Ziegel sind von den Dächern geflogen, das war wirklich gefährlich langsam. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir in eine Bar. Und dann haben sie in die Bar reingesetzt und dann um einen Tisch rumgesessen, lauter bosnische Männer und ein Tisch mit sechs Frauen. Die bosnischen Männer, das waren drei davon, waren während des Krieges in Österreich und in Deutschland, also die haben sehr gut gehört, was wir verstanden, was wir geredet haben. Und eine von den Frauen hat gesagt, naja, jetzt waren wir 10 Tage unterwegs und wir haben das alles gesehen und die Leute geht schlecht und die Situation ist grausig. Und jetzt fahren wir heim und jetzt gehen wir alle an unsere Arbeitsplätze zurück, das ist ja super. Ich finde das total lästig. Und das sind alle so dort gesessen und dann hat eine gesagt, na gut, wenn du was machen willst, dann machen wir halt ein Projekt. Was können wir denn machen? Und es waren zwei Gärtnerinnen, eine Grafikerin, eine Illustratorin, eine Lehrerin, meine Schwester und eine Journalistin, ich. Und dann haben wir gesagt, ja gut, was konnte man denn machen? Was konnte man machen für ein Projekt? Also gut, wir machen ein Projekt. Die Natur ist gut, die Leute wollen arbeiten, aber sie können nichts verkaufen. Das Einfachste, was wir machen können, wir machen eine Genossenschaft und schauen, dass sie das, was sie haben, verwenden können, dass sie mit dem arbeiten können und dass sie es verkaufen können. Dann haben wir die Idee mit Marmeladen und Honig und so weiter geboren. Und dann hat es ein bisschen gedauert, weil wir ja alle einen Job haben und nicht einfach unbeschränkt Zeit. Und 2011 ich muss zuerst einen Zwischenschritt einschieben. Wir haben gewusst, dass es unmöglich ist, von Österreich und von der Schweiz aus eine Genossenschaft zu gründen, ohne dass wir unten wen haben, der hilft. Das geht gar nicht. Und der Name ist Poric, genau, der Manager von Bauernhelfen Bauern, der hat gesagt, ja, natürlich, liebe Frau, wenn ihr wollt, er ist immer so. Wenn ihr wollt, dann mache ich da auch mit, weil ich habe ja nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber das geht schon irgendwie, das macht man schon. Und er hat wirklich mitgemacht, oft bis an die Erschöpfungsgrenze. Und im Februar, März 2011 haben wir das gegründet, haben von der Gemeinde Srebrenica gerade das Lokal zur Verfügung gestellt gekriegt, mitten auf dem Marktplatz, ein Büro und ein Raum, wo früher so eine kleine Markthalle gewesen ist, mit einem Kühlraum. Und der hat nicht funktioniert, aber das macht nichts. Und dann haben wir das ein bisschen renoviert und eingerichtet, also der Namir mit den Leuten dort, nicht wir selber, und haben einen Genossenschaftsvorstand, also wie nennt man das in Österreich? Vorstand, Genossenschaftsvorstand. Ja. Also, auf alle Fälle, die Leitung haben wir ins Leben gerufen, hat jeder gleich einmal 200 Euro zahlen müssen, weil wenn man Genossenschaft gründet, dann müssen alle, die in dem Genossenschaftsraum sind, einmal an den Staat 200 Euro zahlen. Und dann haben wir von der Gemeinde, vom Bürgermeister ist der Vorschlag gekommen, wir sollen einen von den jungen Rückkehrer als Direktor einsetzen, weil eine Genossenschaft braucht einen Direktor. Haben wir Auto gekauft und. Und dann ist der Direktor offensichtlich wirklich absolut nicht in der Lage gewesen, das zu managen. Das ist nicht gegangen. Wir haben von Caritas Schweiz dann eine Beraterin geholt, die unten war, die ihm zur Seite gestanden ist, die das Projekt betreut hat, weil wir gesagt haben, wir selber wissen ja das auch nicht so genau, wie das geht. Und sie ist dann zurückgekommen und hat gesagt, so, jetzt sage ich dir was. gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, das ist ein Projekt und das muss von unten wachsen. Das ist eine gute Idee, das kann man so machen, aber dann braucht es ungefähr 10 Jahre bei dem momentanen Stand, bis das einigermaßen was wird. Und die andere Möglichkeit ist, dass sagt, das ist eine Firma, das ist eine Genossenschaft und wir sagen jetzt am Anfang, wie es geht und wie übergehen wir. Dann haben wir gesagt, okay, das machen wir so. Den Direktor haben wir dann leider entlassen müssen, haben einen zweiten Direktor eingestellt, der war voller Tatendrang, ein wahnsinniger, wirklich ein sehr liebenswürdiger junger Mann, aber sehr jung. Und das hat auch nicht funktioniert. Im Oktober waren wir wieder unten, jetzt hat es die dritte Rochade gegeben. Das heißt, wir sind immer noch im Aufbau, wir haben schon sehr viel Energie, Arbeit und Geld investiert, aber ich bin sehr optimistisch, dass das einigermaßen so weitergeht, dass wir das in, wir haben am Anfang von 3 Jahren geredet, also sagen wir mal in 5 Jahren, dass wir in 5 Jahren so weit sind, dass wir sagen können, okay, wir übergeben das jetzt. Die Produkte werden immer analysiert, es ist in Bosnien ja unglaublich, ich weiß nicht, das wissen die Bosnierinnen und Bosnier, die da sind, die wissen das. Aber wenn man nur schon eine Rechnung zahlen will, braucht man schon 3 Stunden, finde ich. Also es ist nicht zum Sagen, wirklich die Bürokratie und der Aufwand ist schrecklich, es ist wirklich schrecklich. Und man braucht für alles so wahnsinnig lang. Also es ist, wir müssen alle Produkte analysieren lassen, man kann die aber nicht per Post nach vorne schicken. Also ich war zweimal dabei. Sondern man fährt mit dem Auto nach Zvornik, ungefähr, wenn man schnell fährt, 45 Minuten, wenn man langsam fährt, 55. Und dann sucht man dort den Direktor von dem Institut und dann geht man dort rein und dann trinkt man mal mit dem einen Kaffee und sagt, ja hallo, und wie geht's Ihnen denn und was hat sich denn verändert seit dem letzten Jahr? Und dann sitzt man mal eine halbe Stunde dort und nach der halben Stunde sagt man, wie es uns jetzt geht und. Und dann gibt man die Produkte ab. Und am nächsten Tag kommt der Anruf aus dem Institut. Das ist jetzt aber ganz blöd, die Produkte, sie müssen uns nur mal eine Ladung bringen, weil es ist ein bisschen zu wenig, dass wir die Analyse machen können. Aber sie sagen zuerst, bringen sie uns die Glaseln, und sie wissen, wie die Glaseln ausschauen, das sind kleine Gläser, die dort. Und dann fahren wir halt am nächsten Tag nur mal hin, wieder mit dem Auto, weil man kann sie wieder nicht schicken. Und wenn man das Resultat von der Analyse wissen will, dann fährt man wieder hin und geht wieder mit dem Direktor Kaffee trinken und lässt sich die Analyse präsentieren. Es ist wirklich so, es ist schrecklich. Also es ist wirklich schrecklich. Das kostet alles wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Geld. Und für eine Schweizerin ist das ein Horror. Wirklich. Das ist ein Horror. Und ich trinke gern mit dem einen Kaffee. Ich liebe bosnischen Kaffee. Aber der ganze Aufwand, wenn man sich vorstellt, das soll ein Geschäft sein, das funktioniert, das ist unglaublich. Und wenn man eine Rechnung zahlen will, ich erzähle das noch schnell, aber dann höre ich auch. Wenn wir eine Rechnung kriegen, also wenn Hanna eine Rechnung kriegt, wir müssen zum Beispiel eine Registrierkasse haben, auch wenn wir gar nichts verkaufen, aber wir müssen eine Registrierkasse haben, weil es könnte sein, dass wir was verkaufen. Und dann müssen wir mit der Rechnung von der Registrierkasse zu der offiziellen Buchhaltung gehen. Und in der offiziellen Buchhaltung sitzt eine Frau, die ist für uns verantwortlich, und die sagt dann, jawohl, das ist die Rechnung, das habe ich jetzt gesehen, das ist super, stellt einen Beleg aus, mit der Hand, holt dann das ist ein offizielles Büro, das ist ungefähr 100 Meter, da haben wir ein Schwein gehabt, die ist nur 100 Meter weit weg, ja, das ist ein Runtergehen.
Ja, und das ist von der Gemeinde?
Das ist vom Staat, ja. Wir haben geglaubt, naiv wie wir waren, das ist eine Buchhaltung, die für uns die Buchhaltung macht, das ist aber gar nicht so, das ist nur eine staatliche Kontrollstelle, die kontrolliert, dass wir nicht vom Staat vorbeischmuggeln. Um das geht. Und dann füllen die einen Beleg aus, dann ein Stempel drauf und dann geht der Direktor oder die Direktorin mit dem Beleg, mit dem Stempel und mit der Rechnung auf die Bank, kann das zahlen dann, das wird dann abgebucht vom Konto und von der Bank kriegt wieder einen Stempel und einen Beleg, die Bank ist 10 Kilometer weg. Dann kriegt sie wieder einen Stempel und einen Beleg und mit dem geht sie wieder zurück und geht wieder zur Buchhaltung und muss das dort abgeben und lässt eine Kopie machen und dann kann sie daheim in der eigenen Buchhaltung, also im Büro in der eigenen Buchhaltung abhelfen und dort wird sie im HANA-Ordner abgehelfen. Und ich meine, wenn das kein Blödsinn ist, das wird man bisschen. Das ist unglaublich. Das ist ich habe es nicht geglaubt. Wenn ich es nicht wirklich mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Oder wir haben Marmeladen verkauft. Wir haben Marmeladen verkauft. Über die Straßen praktisch. Also Leute, die gekommen sind und Marmeladen gekauft, haben die mitgenommen. Und dann ist die zum Buch. Und wir haben die neue Direktorin, war nicht autorisiert vom Konto, was abzuheben, weil sie noch nicht als neue Direktorin angemeldet war. Das heißt, wir haben noch nicht Zeit dafür, dass wir das umbenannt haben. Dann ist sie, hat sie Geld eingenommen und hat Honig zahlen müssen, den wir gekauft haben bei den Produzenten, hat Tech-Mess zahlen müssen, das heißt, sie hat von den Einnahmen wieder Ausgaben gehabt. Dann ist sie mit dem auf die Buchhaltungsstelle und wollte es verbuchen lassen, dann hat die Buchhalterin gesagt, tut mir leid, das stimmt nicht. Dann hat sie gesagt, wieso stimmt das nicht? Kennst du das Prozedere? Kennst du? Dann hat sie gesagt, wieso stimmt das nicht? Dann hat sie gesagt, ja, weil das Geld nicht da ist. Und dann hat sie gesagt, ja, aber von dem Geld habe ich ja das zahlen, ich habe die Belege. Dann hat sie gesagt, nein, so geht das nicht. Man muss dorthin gehen mit dem ganzen Geld. Wenn ich 3.000 Euro einnehme, dann muss ich mich die 3.000 Euro dorthin bringen, muss es sagen, muss den Beleg nehmen, muss mir die 3.000 auf die Bank geben, muss es einsetzen, muss den Beleg wieder bringen und dann kann ich 3.000 von der Bank holen und kann die 3.000 wieder ausgeben. Weil sonst geht es nicht. Leider. Und das ist wirklich unglaublich, wie das und also mit solchen Problemen schon haben sie jetzt herum. Momentan.
Ich kann es nur wissen. Ja. Aber trotzdem nur ungefähr der Stand. Wie viele Menschen produzieren was? Wie viele Leute waren das?
Also wir haben eine Direktorin, die ist fest angestellt. Und wir haben 2, 4, 6, 8, 10. Ungefähr 10 Frauen, die immer wieder, wann produziert wird, für uns arbeiten. Es gibt Leute dazwischen, die Botendienst, aber die sind nicht fest angestellt. Die arbeiten im Stundenlohn, wann Arbeit da ist. Okay. Die dann Marmelade kochen, die dann Gläser waschen, die dann Etiketten kleben. Es gibt dann Drucker, am besten verdient eigentlich die kleine Druckerei im Zentrum von Freifrenitze, weil der muss die Etiketten drucken, die ganzen Flyer machen, die Sackerl bedrucken und der allen. Und der ist wirklich, der ist wahnsinnig zufrieden mit uns, weil der verdient am besten. Der hat am meisten Arbeit. Das ist ein totaler lässiger Rückkehrer, der während des Krieges in Deutschland war und der freut sich immer fürchterlich, wann wir kommen. Er kann nicht sehr gut Deutsch, aber wir können uns verständigen mit ihm und er ist wirklich, der hat wirklich sein Geschäft und wirklich einen Aufschwung gehabt.
Aber die Frauen, die das produzieren, das sind Roman, die haben
irgendwo. Ja, und, das sind so, und die anderen, die auch verdienen, die aber nicht angestellt sind, das sind die, denen wir einen Honig abkaufen, das Päckmess, das Bettel.
Genau.
Die verdienen auch. Die sind aber nicht angestellt.
Nein.
Die können einfach ihre Produkte verkaufen.
Ja.
Und eigentlich ist geplant, dass wir so die Palette erweitern auf getrocknete Früchte, getrocknete Tomaten, getrocknete Pilze, weil das ist was, was man mit relativ viel Gewicht verkaufen kann. Aber da braucht es Technologie dazu, Know-how, Wissen und jetzt haben wir in Verhandlungen mit den UNDP. UNDP ist ja doch von der UNDP. Nein. UNDP ist eine große Organisation, die sehr viel Geld verschlingt und sehr langsam arbeitet, die wahnsinnig viel erzählt, dass Hanna ganz zu oberst auf ihrer Prioritätenliste ist, aber wenig machen. Und jedes Mal, wenn wir unten sind, sitzt man im Büro von der UNDP und sagt, können Sie jetzt bitte was machen und was macht Sie jetzt? Und jedes Mal sagen Sie, ja, wir brauchen jetzt einen neuen Businessplan und wir brauchen jetzt das und wir brauchen jetzt das. Und es ist einfach wahnsinnig schwierig, aber wir sind wirklich jetzt, glaube ich, nahe dran, dass die UNDP, die sehr viel mit pensionierten Fachkräften arbeitet und Leute zur Verfügung stellt, die dann sagen, okay, wenn man getrocknete Pilze machen will, wie macht man das? Und die Anessa Begic, was die neue Direktorin, die wir jetzt angestellt haben, die hat schon zwei Weiterbildungskurse gemacht, die von der UNDP organisiert sind, wo es um so Sachen geht wie Management, wie HACCP, das ist so ein Zertifikat, das man braucht, damit man in die EU exportieren kann. Weil momentan, das sage ich ganz offen, schmuggelt man alles. Das ist alles geschmuggelt. Es geht noch nicht offiziell. Weil das Problem ist das, wir dürften eigentlich exportieren. die Ware ist kontrolliert und in Österreich muss man auch keinen Zoll zahlen. Wenn man von Bosnien nach Österreich importiert, ist nicht so schlimm, weil man muss keinen Zoll zahlen. Aber, es gibt eine Konfitürenverordnung in der EU, die dann sehr so gibt. Und meine Schwester ist momentan daran, diese Konfitürenverordnung zu lesen und zu schauen, wie die Etikettenrückseite genau ausschauen muss, damit man es am Zoll durchbringt. Das ist das Problem. Aber das werden wir in den nächsten paar Monaten wahrscheinlich lösen, hoffentlich. Und dann werden wir es offiziell importieren.
Aber man geht zum Beispiel im Kreuzfahrt, das ist dann kein Problem, ich komme durch, ne?
Ja, klar. Okay. Klar. Wir haben gute Kollegen bei der Euphor. In Brassenhaus, in der Nähe von Srebrenica, ist es Load House.
Ja.
Und die schmuggeln uns immer, das heißt, die schmuggeln nicht, die nehmen für persönlichen Bedarf mit. Die nehmen für persönlichen Bedarf mit, also so viel wir die Marmeladen aufnehmen. Und wenn es wirklich, wenn es viel ist, dann findet man einen Spediteur, der es mitnimmt. Also wir können es auf irgendwelche Art und Weise schon aufnehmen. Aber ich will das vom Schmuggeln, sage ich deswegen so offen, damit die Leute nicht glauben, man kann es irgendwo in ein Gestell stellen. Man kann es nicht in irgendein Geschäft in ein Regal einstellen.
Unglaublich.
Weil dann, also in Bosnien schon, aber in Österreich nicht, weil sonst kriegt man wirklich kein Problem.
Ja.
Das ist das Problem. Und darum sage ich das mit dem Schmuggeln so offen.
Ja, aber das ist wirklich blöd.
Ja, es ist blöd, aber wir arbeiten daran.
Okay.
Also,
mir ist gerade eingefallen, wie der eine direkt aus dem Institut den schmecken, den einen Laden anscheinend. Vielleicht! Das habe ich mir noch nicht überlegt, aber vielleicht! Ich habe gesagt, ich bestätige, aber die Chance, dass ich es doch nicht mehr
runterkommen kann. Na klar! Ich bin dran, ich plane für Herbst 2013. Plane ich eine Reise runter und.
Ich bin aber kein Großhändler, ich bin nur ganz.
Nicht nur ein Großhändler.
Nein,
für private Leute, die sind interessiert.
Ja, das war nicht.
Und ich werde, wenn sie sich interessieren dafür und ja. Sechs Leute kennen, die mitfahren wollen, können wir das auch privat machen. Sie können mir sagen, ich will mit runterfahren und dann organisieren wir das. Ich habe meinen Berufsjob jetzt gekündigt, damit ich mich mehr für andere, um andere Sachen kümmern kann. Also ich habe relativ viel Zeit.
Und gute Kontakte
zu euch, das ist ganz wichtig. Und gute Kontakte zu euch, genau. Aber jetzt sollte ich unbedingt aufs Klo gehen.
Ja, ich will nicht rein. An der Schmierden Seite, das ist ja auch kein Name. Jutro, procvjetala ružu gledam pašta zaplakala ružo moja mladost sam ti dala svojom sam se zaljevala ružo moja mladost sam ti dala svojom sam se suzom zaljevala a koliko sam te tu poljubila još u poljak dobi ružo bila i pijala rosu svojih grana mjesto mojega dragana ispijala rosu svojih grana
mjesto usne svojega dragana. Ružo moja, ja te neću brati, tobom će se oti ti si svati. O, kisiću mate i svirače, a najviše voljena draga še.
Ich möchte noch schnell was sagen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die kommen sind, um zuzuhören. Danke für die wunderschöne Musik und danke im ZZD und im Damir, der gestern noch mit mir in Wien war, für die tolle Unterstützung und für die Marmeladen-Werbespots. Danke.